Stell dir vor, du kommst einem ganz normalen Montagmorgen ins Büro und deine Fachabteilung präsentiert dir voller Stolz ein brandneues, richtig glänzendes Kundenportal.
Mhm.
Und sie sagen dir, ja, das haben wir einfach mal so übers Wochenende gebaut. Keine endlosen IT-Meetings, keine monatelangen Entwicklungszyklen.
Der absolute Traum für die digitale Transformation.
Genau. Ein riesiger Erfolg, oder? Du denkst dir in dem Moment sicher, Wahnsinn, das ist die Zukunft.
Ja, bis man dann mal genauer hinschaut.
Richtig. Denn unter dieser bunten Oberfläche tickt oft eine Zeitbombe. Eine Bombe aus versteckten Kosten, unkontrollierbarer Schatten-IT und, was am schlimmsten ist, potenziellen DSGVO-Verstößen.
Das ist das, was wir gerne das Eisbergphänomen nennen. Speziell bei Microsoft Power Pages im Enterprise-Einsatz.
Genau, dieses Eisbergphänomen nehmen wir uns heute vor. Wir stützen uns dabei auf sehr detaillierte Leitfäden zur Plattform. Und unsere Mission heute, wir wollen verstehen, wie man die Balance zwischen dieser enormen Geschwindigkeit von Low-Code und der zwingend notwendigen Kontrolle durch die IT meistert.
Weil über der Wasseroberfläche sehen wir halt dieses Versprechen der grenzenlosen Agilität. Aber was unter Wasser liegt, also die fehlende Architektur, das kann ein ganzes Schiff zum Sinken bringen.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Wie wird ein Portal, das technisch in wenigen Tagen steht, nicht zur absoluten organisatorischen Belastung?
Naja, der eigentliche Hebel bei PowerPages liegt gar nicht in der Technologie selbst.
Sondern?
In der strategischen Führung der Plattform. Ohne die droht dir ganz schnell eine chaotische Landschaft aus extrem teuren Altlasten.
Also, bevor wir über irgendwelche IT-Regeln und Governance sprechen, müssen wir über das reden, was am Ende jeden Geschäftsführer interessiert: das Budget.
Oh ja, das Budget.
Weil wenn man die Leute auf dieser Plattform einfach machen lässt, gibt es bei der nächsten Abrechnung oft eine richtig böse Überraschung.
Fangen wir doch mal beim Lizenzmodell an. Das funktioniert hier ja fundamental anders.
Absolut.
Der Denkfehler, den fast alle Unternehmen am Anfang machen, ist dieses Festhalten am klassischen Seat-Modell.
Also Lizenzen pro Mitarbeiter.
Genau. Bei einem internen ERP-System weißt du, ich habe 100 Mitarbeiter, also kaufe ich 100 Lizenzen. PowerPages ist aber oft nach außen gerichtet. Du baust ja ein Portal für deine Kunden oder Lieferanten.
Da kann ich ja unmöglich für jeden potenziellen Besucher auf der ganzen Welt vorab eine Lizenz kaufen.
Richtig. Deshalb rechnet Microsoft hier nach Interaktion ab. Und da gibt es eine strategisch sehr, sehr wichtige Unterscheidung. Haben wir authentifizierte Nutzer oder anonyme Nutzer?
Das heißt, ein Login-Bereich verhält sich preislich völlig anders als, sagen wir mal, eine offene Informationswebseite.
Komplett anders. Weil der Wert für das Unternehmen ein anderer ist. Bei den authentifizierten Benutzern, also wenn sich ein spezifischer Partner einloggt, zahlst du pro eindeutigen Benutzer pro Monat.
Okay, das ist dann dieses Per-User-Month-Modell.
Genau. Der Hintergrund ist einfach, dass du hier hochgradig personalisierte Daten sicher zur Verfügung stellst. Das machst du, wenn du eine hohe Kundenbindung hast, aber die absolute Zahl der Nutzer eher überschaubar ist.
Verstehe. Und was ist mit den anonymen Nutzern?
Wenn du eine öffentliche Antragsstrecke baust, auf die Zehntausende Bürger zugreifen sollen, ohne sich ein Konto anzulegen, dann wechselst du in das Modell für anonyme Benutzer. Da kaufst du Kontingente für die gesamte Website.
Und wo passiert dann der Fehler in der Praxis?
Der Fehler passiert, wenn eine Fachabteilung ein Portal für 100.000 Nutzer plant und versehentlich das teurere Modell für authentifizierte Nutzer einkalkuliert, nur weil man halt ein Login einbauen wollte.
Obwohl ein anonymer Prozess da völlig gereicht hätte. Krass. Aber die reinen Nutzerlizenzen sind ja noch gar nicht die eigentliche Falle, oder?
Nee, der wirkliche Schmerzpunkt liegt woanders. Beim sogenannten Dataverse-Speichern.
Ah, das Dataverse-Monster. Jede Interaktion mit dem Portal schreibt Daten in dieses Dataverse. Um das mal für unsere Zuhörer greifbar zu machen, stell dir vor, du mietest ein extrem teures Hochsicherheits-Penthouse.
Mhm.
Beste Innenstadtlage, Klimaanlage, absolute Sicherheit. Und anstatt dort zu wohnen, nutzt du dieses Penthouse, um alte Umzugskartons voller PDFs von Kundenanträgen zu lagern.
Genau, anstatt diese Kisten einfach in einen günstigen Lagerraum im Keller zu stellen.
In der IT-Welt wäre dieser Keller dann ein Azure Blob Storage?
Was hier echt faszinierend ist, dein Penthouse-Bild verdeutlicht das Kernproblem perfekt. Das Dataverse ist eben keine banale Dateiablage.
Auch wenn es sich für den Anwender vielleicht so anfühlt?
Richtig. Es ist eine hochperformante Datenbank. Wenn dort ein Datensatz angelegt wird, passieren im Hintergrund zig Dinge. Indizes werden aktualisiert, Workflows werden getriggert. Das kostet immense Rechenleistung.
Und wenn eine Fachabteilung jetzt ein Portal baut, bei dem Kunden massenhaft hochauflösende Fotos hochladen
und all das landet ungefiltert im Dataverse, dann explodiert die Speicherconsumption.
Und die Rechnung am Monatsende explodiert gleich mit.
Ja, leider. Dateien gehören in den Azure Blob Storage. Das Dataverse sollte nur den Link zu dieser Datei speichern.
Okay, wir haben das Penthouse aufgeräumt. Wenn wir diese Architektur im Griff haben, stellt sich noch die Frage nach dem Bezahlmodell. Wie minimiere ich das Risiko in einer Pilotphase?
Dafür gibt es den Pay-as-you-go-Ansatz. Du zahlst exakt das, was in dem Monat an Logins passiert ist.
Ist wahrscheinlich etwas teurer pro Login, oder?
Ja, der Grundpreis ist höher. Aber es ist ideal für den Start. Wenn sich die Zahlen dann stabilisieren, wechselst du auf Capacity-Add-ons. Also Prepaid-Pakete.
Sehr smart. Also zusammenfassend, weg vom Seed-Denken, die PDFs aus dem Penthouse in den Keller schaffen und bei der Abrechnung clever wechseln.
Genau.
Aber wenn unkontrollierte Portale uns derart in die Kostenfalle treiben können, wie verhindern wir dann diesen Wildwuchs?
Da sind wir beim Lieblingsthema jedes agilen Teams, Governance.
Oh ja, Governance. Es ist der Moment, in dem die Schatten-IT plötzlich sichtbar wird.
Ohne Governance hast du plötzlich 50 verschiedene Portale im Unternehmen, oder?
Und keines ist dokumentiert. Die ursprünglichen Ersteller haben das Unternehmen längst verlassen und die IT hat keine Ahnung, welche Daten da eigentlich ins Netz fließen.
Die Best Practice sagt hier ganz klar, niemals die Default-Umgebung für produktive Portale nutzen.
Niemals. Ja, es braucht eine strikte Trennung in drei Instanzen. Erstens die Entwicklungsumgebung zum Experimentieren. Zweitens die Test- und QA-Umgebung zur Validierung.
Und drittens die Produktionsumgebung. Genau, die extrem streng reglementiert ist. Dazu kommen dann Managed Environments und Data Loss Prevention Richtlinie, kurz DLP.
Und ein Center of Excellence, oder? Ein zentrales Register?
Richtig.
Hier wird es wirklich interessant. Aber Moment mal, da muss ich kritisch nachfragen.
Klar, schieß los.
Zerstören wir mit drei Instanzen und einem zentralen Register nicht genau die Schnelligkeit, die Powerpages eigentlich verspricht? Das klingt für mich nach typischer IT-Bürokratie.
Verstehe ich. Aber wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, ist Governance kein Hindernis, es ist der Enabler. Ich nenne das gerne Innovation mit Leitplanken.
Leitplanken, okay, erklär mir das mal. Wie macht mich das schneller?
Wenn du keine klaren Regeln hast, hast du bei jedem Klick Angst. Du denkst dir, oh Gott, wenn ich hier den falschen Workflow baue, schicke ich vielleicht versehentlich Kundendaten an soziale Medien.
Und das bremst mich, weil ich ständig die IT um Erlaubnis fragen muss.
Exakt. Die DLP-Richtlinien nehmen dir diese Angst. Die IT definiert im Vorfeld, dass der Konnektor für das CRM niemals Daten an X oder Dropbox übergeben darf.
Ah, das System blockt das also von vornherein ab.
Auf Plattformebene, ja. Du kannst in deiner Sandbox experimentieren, wie du willst. Du kannst das System nicht kaputt machen.
Das ist ja wie beim Bowling für Kinder, wo diese Banden hochgefahren sind.
Schönes Bild.
Du kannst die Kugel mit voller Wucht werfen. Sie räumt vielleicht nicht jeden Pin ab, aber sie landet auf jeden Fall auf der Bahn und nicht im Publikum.
Und das automatische Archivieren durch das Center of Excellence ist dann der Mechanismus, der liegengebliebene Kugeln wegräumt. Nach x Monaten Inaktivität wird archiviert.
So, die internen Regeln stehen. Aber was passiert, wenn Angreifer von außen kommen oder Datenschutzbehörden anklopfen? Wir müssen über Fort Knox in der Cloud sprechen.
Ein Portal ins öffentliche Internet zu stellen, bedeutet heute, dass es in Minuten abgetastet und angegriffen wird.
Für die externe Abwehr haben wir primär Azure Front Door und die Web Application Firewall, die WAF. Was machen die konkret bei einer DDoS-Attacke?
Stell dir vor, 10.000 falsche Kunden quetschen sich gleichzeitig durch die Eingangstür deines Ladens. Die echten Kunden kommen nicht mehr durch.
Und der Laden bricht zusammen.
Genau. Azure Front Door und die WAF erkennen diese falschen Kunden und lassen sie durch eine Falltür verschwinden.
Und was ist mit SQL-Injections?
Da gibt jemand in ein Suchfeld keinen Namen ein, sondern einen Datenbankbefehl. Zum Beispiel lösche alle Benutzertabellen.
Off.
Die WAF analysiert jeden Text. Sobald sie merkt, dass das Code ist, blockt sie die Anfrage ab.
Okay, der äußere Ring steht. Bei der Identitätskontrolle nutzen wir Entra-ID mit Multifaktor-Authentifizierung.
Hm?
Aber das Krasseste ist ja das Dataverse-Sicherheitsmodell. Das arbeitet nach dem Prinzip der geringsten Berechtigung, Least Privilege.
Das heißt, ein Nutzer darf standardmäßig erstmal absolut gar nichts?
Ich habe das mal bildlich zusammengefasst. Das System ist wie ein elitärer VIP-Club.
Okay.
Die Firewall ist der Türsteher, der Randalierer abwehrt. Entra-ID prüft den Ausweis. Aber das Dataverse-Sicherheitsmodell setzt dir drinnen eine magische Brille auf, sodass du wirklich nur deinen eigenen Tisch sehen kannst und der Rest des Clubs für dich unsichtbar ist.
Das Bild ist hervorragend, weil es den geschäftlichen Mehrwert auf den Punkt bringt.
Inwiefern?
Diese zeilenbasierten Rechte passieren tief in der Datenbank. Die Datenbank liefert Kunde A physisch nur die Rechnungen von Kunde A aus.
Kunde B existiert in der Antwort gar nicht.
Genau. Und dazu kommt die Spaltensicherheit. Du siehst einen Supportfall, aber die Spalte mit den internen Kommentaren der Mitarbeiter bleibt für dich unsichtbar.
Wahnsinn! Wenn eine Firma dieses Level an Sicherheit selbst programmieren müsste?
Das würde unbezahlbare Ressourcen binden. Microsoft nimmt dir die Infrastruktur ab, du musst nur das Berechtigungskonzept sauber definieren.
Und wir dürfen die DSGVO nicht vergessen.
Ein extrem wichtiges Thema. Die regionale Datensouveränität.
Früher war das ja ein harter Blocker für die Cloud.
Aber bei Powerpages wählst du die Rechenzentren gezielt aus. Frankfurt für Deutschland, Zürich für die Schweiz. Die Daten bleiben auf nationalem Territorium. Inklusive Audit-Logs für die Revision.
Wir kennen jetzt die Kostenfallen, die internen Regeln und die externen Mauern. Wie baut man das nun in der Praxis auf, ohne auf halber Strecke zu scheitern? Es gibt da diesen 5-Punkte-Fahrplan.
Ein Projekt scheitert nämlich selten an der Technik, sondern an einer unklaren Roadmap. Phase 1 ist die Definitionsphase.
Zielgruppe, Datenminimierung und ROI-Metriken.
Genau. Du musst wissen, was du einsparst. Sonst stampft das Management das Projekt ein, wenn die Lizenzkosten kommen.
Also, was bedeutet das für dich als Zuhörer? Besonders wichtig finde ich Phase 2, den Proof of Concept.
Fail fast or scale fast.
Ja, wir müssen der Versuchung des Big Bang Launches widerstehen. Lieber in 2 bis 4 Wochen eine Kernfunktion testen.
Absolut. Du validierst deine Kosten-Nutzen-Rechnungen mit echten Daten. Wie hoch ist die Dataverse Consumption wirklich?
Und dann kommt Phase 3, der Governance- und Security-Check. DLP, WAF, Pentests.
Das Fundament wird gehärtet. Skaliere erst auf einem festen Fundament.
Dann Phase 4, das Rollout-Szenario. Phasenweise. Also erst interner Beta-Test, dann Friendly User, dann globaler Go-Live.
Und Phase 5 ist schließlich der Betrieb und die Optimierung. Logins überwachen, Updates prüfen.
Puh, da haben wir heute echt tief gegraben.
Ja, war ein ziemlicher Ritt.
Also fassen wir das mal kurz und knackig zusammen. Powerpages ist nicht nur ein nettes Webtool. Es ist eine integrierte Datenstrategie.
Ganz genau.
Wir haben Sicherheit durch die Architektur, die Kosten als Stellschraube, Governance als Beschleuniger und Compliance ohne Grenzen.
Das bringt es perfekt auf den Punkt. Wobei, das wirft abschließend noch eine wichtige Frage auf.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
In den Quellen war am Rande auch vom Copilot-Studio und autonomen Prozessen die Rede. Wenn wir sehen, wie KI die Power-Plattform durchdringt.
Mhm.
Wie lange wird es wohl noch dauern, bis wir gar keine manuellen Governance-Regeln oder Center of Excellence mehr brauchen?
Weil eine KI das übernimmt.
Genau. Stell dir vor, eine KI fungiert im Hintergrund als unsichtbarer IT-Leiter. Sie korrigiert Architekturfehler, DSGVO-Risiken und Kostenfallen völlig autonom in Echtzeit, noch während der Mitarbeiter das Portal baut.
Wow.
Denk mal darüber nach, was das für die Zukunft bedeutet.
Ein wirklich faszinierender Gedanke zum Schluss. Also, wenn dir morgen jemand erzählt, er baut schnell mal ein Portal, denk an den Eisberg und an die magische Brille im VIP-Club. Vielen Dank fürs Einschalten zu dieser tiefgehenden Analyse. Bis zum nächsten Mal.